Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Sonja Meschkat.
Wir sind auch heute eure Kompassnadel und zwar am Dienstag. Wir sprechen über das, was wichtig war, wichtig ist, liefern euch ein paar Hintergründe und Analysen. Und zwar im frischen Podcast vom Update am Dienstag, den 21. Mai. Eins unserer Themen, das Misstrauensvotum gegen Sebastian Kurz, dem Kanzler von Österreich. Das wird es geben kurz nach der Europawahl. Das ist seit heute klar. Wenn ihm das Parlament wirklich das Misstrauen aussprechen würde, was wäre denn dann?
Dann müsste laut österreichischer Verfassung der Bundespräsident den Bundeskanzler sofort entlassen. Das schreibt die Verfassung vor. Also wenn Sebastian Kurz tatsächlich eine Niederlage erleidet, dann muss er sofort gehen. Dann ist er am selben Nachmittag dann Abgeordneter des österreichischen Parlaments und nicht mehr Bundeskanzler.
Das ist unser Korrespondent Clemens Ferrenkotte in Wien und der hat noch mehr aktuelle Infos zur Situation in Österreich. Außerdem wollen wir wissen, kurz vor der Europawahl am Sonntag, wie sicher ist denn jetzt eigentlich die Briefwahl?
Ich würde sagen, die Briefwahl ist in Deutschland sehr sicher. Deutschland ist eine Demokratie. So gesehen kann man hier wirklich davon ausgehen, dass das alles entsprechend sehr sicher und regelkonform, verfassungskonform auch abläuft.
Allerdings, auch das sagt Kerstin Völkel, die Politikwissenschaftlerin bei uns im Interview, dieses System ist fehleranfällig. Und wo genau es diese Fehler geben kann, das erklärt sie euch in dieser halben Stunde. Ihr hört zu, das ist schön.
Deutschlandfunk Nova.
Und wie ist die Stimmung so in Österreich? Naja, kommt drauf an, wie man fragt, ne?
Man sollte mal abwarten, wen Kanzler Kurz jetzt vorschlägt.
Jetzt könnte es sein, dass sie ihm den Misstrauensantrag stellen und dann muss er das Kapperl nehmen. Geschichte im Recht. Hätte sie nicht auf das einlassen mit dem Plan. Selber schuld, der junge Mann.
Schauen wir mal, was da rauskommt oder wie es überhaupt weitergeht.
Ein paar Stimmen, ein paar Gedanken von Menschen, die in Österreich leben. Ja, wie geht's weiter? Das kann man eben seit dem Wochenende, seitdem das Ibiza-Video veröffentlicht worden ist, eigentlich nur noch von Tag zu Tag sagen. Und seit heute wissen wir zumindest, dass der Kanzler Sebastian Kurz ja Experten, Expertinnen einsetzen will bis zur Neuwahl im September und er muss sich eben ein Misstrauensvotum stellen. Was heute passiert ist in Österreich, einen Überblick bekommt ihr natürlich bei uns von unserem Korrespondenten in Wien, Clemens Ferrenkotte. Clemens, Kurz will ja heute noch sagen, welche Experten, Expertinnen die Aufgaben übernehmen sollen der FPÖ-Minister. Ist das ein üblicher Weg?
Das ist für Österreichs Innenpolitik ein neuer Weg. Der ist bislang noch nicht beschritten worden. Er ist allerdings das, was die Verfassung in diesem Fall und Fällen auch vorschreibt und auch gebietet und auch offeriert. Das heißt, wenn also eine Regierungspartei mit den Ministern alle aus der Regierung rausgehen, was jetzt passiert ist, dann hat der Bundespräsident sehr wohl das Recht, Expertinnen und Experten zu benennen. Das sind größtenteils hohe Ministerialbeamte, die also Erfahrung haben, wie man an sich diese Ministerien leitet.
Und die dann eben auch unparteiisch sind. Das ist wahrscheinlich auch wichtig.
Die sind unparteiisch, sollen sie auch sein. Vor allen Dingen auch, das hat auch heute Nachmittag auch nochmal hier der Bundespräsident erklärt, dass sie vor allen Dingen integer sein sollten, fachlich wirklich anerkannt und über die Parteiengrenzen hinweg auch wirklich eine Reputation und Respekt genießen würden.
Es soll am Montag nach der Europawahl ein Misstrauensvotum geben gegen Sebastian Kurz. Was würde das denn bedeuten, also wenn ihm dieses Misstrauen tatsächlich ausgesprochen werden würde?
Dann müsste laut österreichischer Verfassung der Bundespräsident den Bundeskanzler sofort entlassen. Das schreibt die Verfassung vor. Also wenn Sebastian Kurz tatsächlich eine Niederlage erleidet im österreichischen Parlament, im Nationalrat am Montagmittag, montagfrühen Nachmittag, dann muss er sofort gehen. Dann ist er am selben Nachmittag dann Abgeordneter des österreichischen Parlaments und nicht mehr Bundeskanzler. Und der Bundespräsident müsste dann eine Person beauftragen mit der Bildung einer Übergangsregierung. Wir sprechen immer davon, bis zu den Neuwahlen im September und bis dann eine neue Regierung sich gebildet hat, also fast so ein halbes Jahr, die dann die Amtsgeschäfte führt, allerdings fast nur verwaltungsmäßig.
Wie wahrscheinlich ist das, dass dieses Misstrauensvotum gegen Kurz tatsächlich durchkommt?
Zurzeit ist das kaum abzuschätzen. Warum? Also Kurz selber hat ja keine parlamentarische Mehrheit mehr. Seine Volkspartei hat 62 Sitze und insgesamt gibt es dort 183. Das heißt, er braucht Hilfe. Er hat bislang nur von einer Partei Hilfe angeboten bekommen, von den liberalen Neos. Die haben aber nicht viele. Da kommen sie nur auf 71. Alle anderen halten sich noch bedeckt. Vor allen Dingen halt sein ehemaliger Koalitionspartner, die FPÖ, die dem Bundeskanzler da sehr, sehr übel genommen hat, wie sie den Innenminister Herbert Kickl rausgeschmissen haben. Das hat es hier in dem Umfang hier noch nicht gegeben. Und auch alle Minister, die dann gegangen sind, die überlegen sich sehr laut, und meine Prognose wäre, dass sie das auch tun werden, sie überlegen sich sehr laut, dann Sebastian Kurz nicht das Vertrauen auszusprechen. Das wären schon 50, 51 Abgeordnete. Und dann kommen die Sozialdemokraten hier in Österreich, und deren Parteichefin Rendel Wagner sagte, sie wolle mit Sicherheit nicht eine Übergangsregierung mit Sebastian Kurz an der Spitze, sondern nur mit Experten und Expertinnen bestückt. Das ist etwas, was auch in die Richtung deutet, dass die SPÖ ebenfalls Sebastian Kurz nicht länger als Bundeskanzler sehen wollen. Aber dieses Machtgezurre und die Gespräche, die gehen also wahrscheinlich bis an den Mittwochvormittag ran.
Clemens, du beobachtest das jetzt schon lange und auch intensiv, und im Endeffekt sprechen wir seit dem vergangenen Wochenende immer wieder auch über dieses Strache-Video. Es geht um die Verantwortung der FPÖ. Welche Verantwortung hat denn eigentlich Sebastian Kurz in dieser ganzen Geschichte? Was sagst du?
Das ist eine vielschichtige Verantwortung. Zum einen, er hat ja, das darf man nicht vergessen, vor 2 Jahren schon mal eine Koalition hat platzen lassen, damals mit den Sozialdemokraten. Das war Mai 2017, jetzt haben wir Mai 2019. Er hat dann ganz gezielt den Wahlkampf bis Herbst 2017 gemacht, mit der Intention, dass er politische Inhalte der FPÖ übernommen hat, sie modernisiert, die Volkspartei war auf einmal statt Schwarz-Türkis, und das Marketing, das politische Marketing sehr gemacht hat. Er hat ganz gezielt dann auch die Regierungsbildung mit der FPÖ gemacht. Er wusste von Anfang an, wer auch die Führungsgestalten sind, auch Heinz-Christian Strache. Das sind ja Figuren, die zum Teil hier sind und wirklich lange bekannt sind. Und Sebastian Kurz wusste mit Sicherheit, wie der tickt letztendlich, wenn man das mal politisch persönlich auch sagen will. Und das hat er alles dann auch durchgemacht für den Preis, dass er, ja, der jüngste Bundeskanzler, der Reformer, das Vorbild für deutsche Konservative, aber auch in Europa, wie man Rechtspopulisten mit zusammen regieren könne. Und das Ganze ist geplatzt deswegen, weil es ist ein fahrlässiges Risiko, weil es war mit Händen zu greifen, dass früher oder später, wenn nicht so ein Skandal, sonst ein politischer Skandal mit Überschreitungen weit in das rechtsextremistische Lager hinein passieren würden. Das war ja auch in den Wochen und Tagen vor diesem Video auch schon immer wieder Thema. Insofern trägt er da eine erhebliche Verantwortung dafür, dass jetzt in der Folge der Veröffentlichung dieses Videos dieses Land binnen kürzester Tage von einer Koalitionskrise, einer Regierungskrise und, wenn man wirklich, wenn Österreich Pech hat, zum Teil auch in eine Staatskrise abrutscht.
Wie wird der Bundeskanzler eigentlich im Moment wahrgenommen in Österreich?
Man darf jetzt nicht so auf die Werte so schauen, die Zustimmungswerte, die werden natürlich jetzt auch wieder neu erhoben werden. Ist er jetzt populär? Er ist der populärste Politiker im Land. Die Umfragen, die jetzt nach Veröffentlichung des Videos gemacht worden sind, sagen, dass seine Partei ein wenig davon gewinnen könnte. Das ist aber nicht das Entscheidende. Das Entscheidende wird gegenwärtig auch von der Bevölkerung angemessen beurteilt werden, ob Sebastian Kurz nicht nur von mir aus, sage ich mal, die Kür kann, sondern auch die Pflicht eines Regierungschefs, und zwar dafür zu sorgen, dass dieses Staats- und Regierungsschiffs halbwegs geordnet auch durch unruhigere See kommt. Und das ist etwas, was sie gegenwärtig sehen wollen und bislang noch nicht so ganz erkennen können, ob dazu auch Sebastian Kurz in der Lage ist.
Einschätzungen zu den aktuellen Entwicklungen in Österreich von unserem Korrespondenten Clemens Ferrenkotte.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Der Chemiekonzern Bayer hat im vergangenen Jahr ja den Glyphosat-Produzenten Monsanto gekauft. Nur hat sich Bayer damit wenig Freude gemacht, eher Ärger. In den USA sind es die teuren Schadensersatzprozesse um die Krebsgefahr von Glyphosat, hat Bayer bisher alle 3 Prozesse verloren. Und auch in Europa ist es ungemütlich, denn hier gibt es eine Affäre um geheime Listen von Glyphosat-Kritikern. Losgegangen ist das Ganze in Frankreich, aber jetzt ist klar, von der Affäre sind auch andere europäische Länder betroffen. Britta Wagner aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten. Wo hat Monsanto diese Kritikerlisten denn noch führen lassen?
Außer in Frankreich noch in mindestens 6 weiteren EU-Ländern, sagt Bayer, in Italien, in den Niederlanden, in Polen, in Spanien, in Großbritannien und auch in Deutschland. Mindestens 6 weitere Länder heißt nach aktuellem Stand, da könnten noch mehr Länder dazukommen, weil die PR-Agentur, die diese Listen für Monsanto erstellt hat, einen Auftrag für ganz Europa hatte.
Wer ist denn auf diesen geheimen Listen gelandet?
Also bei den 9 Ländern ist es bisher noch nicht klar. Bayer nennt da keine Zahlen oder Namen und sagt, dass die Klärung noch läuft. Aber die betroffenen Leute zumindest sollen bis spätestens Ende nächster Woche informiert werden. Wahrscheinlich ist das Ganze aber vergleichbar mit den Listen, die aus Frankreich schon bekannt sind. Da sollen insgesamt rund 200 Leute auf den Listen gelandet sein. Wissenschaftler, Journalisten, Aktivisten und Politiker. Zum Beispiel die französische Ex-Umweltministerin Ségolène Royal, eine große Glyphosat-Kritikerin. Und in Deutschland vermuten offenbar einige grünen Politiker, dass sie auf der Liste gelandet sein könnten. Zumindest fordern sie in einem offenen Brief von der Monsanto-Mutter Bayer Aufklärung genau zu dieser Frage.
Was wollte Monsanto denn jetzt mit diesen Listen?
Offenbar war das Ganze ein Teil der Öffentlichkeits- und Lobbyarbeit für das umstrittene Glyphosat. Die Kritiker auf den Listen in Frankreich wurden offenbar danach eingestuft, wie kritisch sie waren. Und bei besonders hartnäckigen Kritikern soll noch dabei gestanden haben, dass man sie erziehen und überwachen sollte, was auch immer damit genau gemeint war. Auf den Listen sind aber nicht nur Kritiker, sondern auch Freunde gelandet, die man mit Argumentationsmaterial versorgen sollte, das für Monsanto positiv war. So eine Liste könnte also Ansatzpunkte für Pro-Glyphosat-Lobbyarbeit liefern.
Okay, das sind jetzt erstmal, also das ist jetzt das, was man weiß, aber die Frage ist ja, ist das was Illegales?
Also zumindest datenschutzrechtlich bedenklich, muss man sagen. Immerhin sollen auf der Liste in Frankreich ziemlich persönliche Dinge gelandet sein, sowas wie Privatadressen, Telefonnummern oder Hobbys oder auch die persönliche Meinung zu Glyphosat. Zwei französische Medien halten Letzteres für einen Verstoß gegen das französische Recht und die Staatsanwaltschaft ermittelt jetzt auch in dem Fall, heißt aber noch nicht, dass da wirklich was Illegales passiert ist.
Okay, aber selbst wenn es nicht illegal gewesen ist, das ist schon ein großer Imageschaden. Ne?
Auf jeden Fall. Also Bayer sagt zwar, hey, das Ganze ist bei Monsanto gelaufen, bevor wir die übernommen haben, aber Bayer sieht da durchaus den Schaden fürs Image und deswegen hat der Konzern auch die Kommunikations- und Lobbyzusammenarbeit mit der betroffenen PR-Agentur erstmal auf Eis gelegt und Bayer hat sich auch entschuldigt. Solche Praktiken seien komplett unangemessen. Das seien Praktiken, die doch eher in den USA üblich seien und nicht in Europa und Monsanto wird ja wirklich einiges Negatives vorgeworfen. Der Konzern soll auch eine Bauern-Pro-Glyphosat-Bewegung inszeniert haben, die es gar nicht gab. Und er soll auch Wissenschaftler für positive Berichte bezahlt haben.
Da hat sich Bayer schon eine ganz schön, ja, ziemlich problematische Tochterfirma ins Unternehmen geholt. Ne?
Ja, einige Analysten sagen, Bayer war da vielleicht ein bisschen blauäugig und hat diese Folgen unterschätzt. Aber Kritiker werfen Bayer dagegen vor, dass sie da extra nicht so genau hingeschaut haben sollen. Bayer muss auf jeden Fall jetzt einiges retten, deswegen auch das Versprechen, alles genau aufzuklären. Und in diesem Zusammenhang könnte man auch die Tatsache verstehen, dass Bayer da jetzt bei diesen geheimen Listen in weiteren Ländern proaktiv an die Öffentlichkeit gegangen ist, mit der Info, wie viele Länder wahrscheinlich da noch von diesen Kritikerlisten betroffen sind, ohne aber schon alle konkreten Infos zusammen zu haben.
Die Affäre um die geheimen Kritikerlisten bei der Bayer-Tochter Monsanto betrifft mindestens 7 weitere europäische Länder, darunter auch Deutschland. Die Infos habt ihr bekommen von Britta Wagner.
Deutschlandfunk Nova. Update.
So eine Briefwahl ist schon praktisch, ne? Also wenn man krank ist oder im Urlaub oder sonst irgendwie gerade nicht zu Hause, kann man eben trotzdem wählen, so wie bei der Europawahl an diesem Sonntag. Die Kritik an der Briefwahl gibt es natürlich auch und die gibt es auch schon länger, dass sie eben nicht sicher ist, nicht wirklich geheim, dass sie über mehrere Wochen läuft und damit aktuelle Ereignisse überhaupt nicht mehr berücksichtigt werden können von den Wählenden. Das ist zum Beispiel auch die aktuelle Kritik von Georg Thiel, das ist der Bundeswahlleiter. Deswegen gucken wir uns das genauer an mit Kerstin Völkel, die ist Politikwissenschaftlerin und forscht zu Wahlen an der Martin-Luther-Universität zu Wittenberg. Frau Völkel, ich habe schon Briefwahl gemacht. Muss ich jetzt ein schlechtes Gewissen haben?
Nein, also ich finde, es gibt gute Gründe für Briefwahl, wenn man verhindert ist an dem Tag, verreist etc. oder eben absehbar ist, dass man einfach nicht anwesend ist, finde ich, ist das eine sehr gute Möglichkeit. Und ich denke, es ist im Interesse von der Demokratie auch, dass wir eine hohe Wahlbeteiligung haben und die Briefwahl räumt diese Möglichkeit ein.
Dann geben Sie uns doch mal eine Einschätzung. Wie sicher ist die Briefwahl denn?
Ich würde sagen, die Briefwahl ist in Deutschland sehr sicher. Deutschland ist eine Demokratie und so gesehen kann man hier wirklich davon ausgehen, dass das alles entsprechend sehr sicher und regelkonform, verfassungskonform auch abläuft.
Also sehr sicher bedeutet dann was?
Sehr sicher heißt konkret, dass eben beispielsweise die Stimmenauszählung öffentlich und gemeinsam stattfindet und damit ja auch eine Transparenz geschaffen wird. Also man hat die Möglichkeit hinzugehen, wenn man das möchte, und dieser Stimmenauszählung beizuwohnen. Was man vielleicht sagen muss, das heißt jetzt nicht, dass es eine Garantie ist, eine hundertprozentige Garantie, dass hier kein einziger Fehler passiert. Das Ganze wird von Menschen gemacht und ich glaube, es ist nachvollziehbar, dass hier durchaus mal kleinere Fehler auftreten. Was aber das Entscheidende ist, man kann hier davon ausgehen, dass eben keine bewusste Manipulation hier stattfindet. Und das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt an der ganzen Sache.
Okay, bewusst wäre ja dann eben so etwas wie Manipulation aus Ihrer Sicht, auch wenn Sie sagen, sie ist schon sehr sicher in Deutschland, die Briefwahl. Wo könnte dann am ehesten ein Fehler passieren oder eben manipuliert werden?
Na, der Punkt ist, man kann ja Briefwahlunterlagen entsprechend anfordern beim Amt. Das ist ja auch mittlerweile recht komfortabel. Man kann das schriftlich machen, man kann das online machen. Und manche Menschen müssen das eben auch einfach für sich in Anspruch nehmen, weil sie das eben einfach krankheitsbedingt beispielsweise nicht eben entsprechend ins Wahllokal vor Ort ihre Stimme abgeben können. Und hier ist natürlich ein kleines Einfallstor geöffnet. Das wird eben auch teilweise von Betreuern oder Bediensteten von Alten- und Pflegeheimen gemacht. Und da könnte man, wenn man jetzt eben hier argwöhnisch ist, eben schon sagen, okay, gegebenenfalls ist hier dieses Geheimhaltungsprinzip nicht mehr gewährleistet, weil hier nicht garantiert werden kann, dass hier tatsächlich die Person es selbst und geheim ausgefüllt hat, ohne beispielsweise von einer zweiten, dritten Person hier beeinflusst zu werden.
Da ging es dann um den Punkt Geheimhaltung, dass es eben auch eine geheime Wahl sein soll.
Richtig, also hier wird vor allen Dingen Kritik daran geübt, dass hier die Gefährdung des Wahlgeheimnisses nicht garantiert werden kann und eine mangelnde Kontrolle eben auch durch die Öffentlichkeit in diesem Augenblick gegeben ist.
Der Bundeswahlleiter hat sich ja jetzt eben auch nochmal geäußert und seine Kritik ist eben auch, dass über einen relativ langen Zeitraum ja gewählt werden kann, wenn man eben die Briefwahl macht und dass dadurch aktuelle Ereignisse dann gar nicht mehr mit einbezogen werden können. Teilen Sie diese Kritik?
Das ist durchaus ein berechtigter Punkt, aber die Frage ist eben, ob das für das Individuum, den Einzelnen dann auch tatsächlich zutrifft. Das kann ja durchaus sein, sie sind sich sicher in ihrer Wahlentscheidung und sagen, nee, ich lasse mich da nicht beeinflussen von kurzfristigen Ereignissen. In Österreich hätte das natürlich jetzt durchaus schiefgehen können, wenn sie eine Sympathie für die FPÖ hätten, dann wäre das vielleicht dann doch so ein Punkt oder als Protestwähler bewusst jetzt auch die FPÖ gewählt haben und dann wäre das natürlich jetzt durchaus ein Punkt, wo man vielleicht dann doch nochmal ins Grübeln kommen könnte, wenn man eben schon zwei Wochen vorher seinen Stimmzettel abgegeben hat, dann wäre das eben dann entsprechend in der Tat misslich. Dieses Risiko geht man ein, allerdings muss man eben auch sagen, dass solche Ausnahmeerscheinungen, wie wir sie konkret jetzt in Österreich gerade haben, doch eindeutig die Ausnahme und nicht die Regel sind.
Interessant übrigens, bei der Briefwahl gibt es weniger ungültige Stimmen als bei der Urnenwahl. Das war so zum Beispiel bei der letzten Bundestagswahl und auch bei den letzten Europawahlen. Ich habe mit Kerstin Völkel, der Politikwissenschaftlerin, vor der Sendung darüber gesprochen, wie sicher Briefwahlen sind.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wenn man arbeiten soll. Einfach mal so tun, als wäre da gar nichts, ne? Also blau machen. Habt ihr bestimmt auch schon mal gemacht. Oder hättet es vielleicht gerne gemacht. So wie ich vergangenen Montag. Da habe ich wirklich einen Kopf gehabt wie so eine Bumsbirne, ja. Und ich habe gedacht, es gibt eigentlich noch eine zweite Sonja, aber die gehört nicht zu mir. Wie soll man da arbeiten? Es ist ja menschlich, dass man einfach mal keine Lust hat, ne, zu dem, was man eigentlich gerade tun soll. Nur wenn man erwischt wird beim Schwänzen oder Blaumachen, dann kann es natürlich auch extrem unangenehmen Ärger geben. Und wir stellen uns die Frage, brauchen wir vielleicht einfach nur ein entspannteres Verhältnis dazu, also zum Blaumachen? Unser Reporter Stefan Beuting wäre auf jeden Fall dafür.
Hast du schon mal blau gemacht?
Die Uni oder was?
Oder Arbeit?
Nee, Arbeit nicht.
Blaumachen. Das scheint auf den ersten Blick selten bis gar nicht vorzukommen. Aber vielleicht liegt es auch an der Fragemethode.
Es geht ums Blaumachen.
Mach ich nie.
Nee?
Das Portal YouGov hat das Ganze anonym getan. Und da kam etwas ganz anderes bei heraus.
Ich habe schon einmal blau gemacht. Sagte, jeder 20., jeder 10., jeder 6. Naja, ich tippe mal jeder 20.
Ja, es ist häufiger.
Jeder 10., das gibt doch nicht jeder zu.
Jeder 10., vielleicht jeder 6.
Laut Umfrage hat jeder 6. schon mal blau gemacht. Auch Galina.
Bei einem Job als Kellnerin oder bei McDonald's habe ich mal gearbeitet. Einmal, zweimal habe ich schon blau gemacht, das war's.
Ja, da komme ich gerade über einen Praktikanten, von dem ich glaube, dass er blau macht und würde da lieber nicht drüber reden.
Blau machen, das ist an der Schwelle zum Tabu. Obwohl es jeder 6. schon mal gemacht hat, obwohl 2,5 Millionen Beschäftigte sagen, sie hätten zumindest schon mal mit dem Gedanken gespielt.
Ja, also ich meine, von Arbeitgeberseite kannst du ja nicht groß anders damit umgehen.
Vielleicht doch. Vielleicht ist da gerade etwas in Bewegung.
Wir wollen wirklich Unternehmenswelt hacken, indem wir sagen, wir zeigen, dass es geht.
Oliver Zeiler, Mitbegründer der Kondomfirma Einhorn. In dem Podcast erzählt er hier, dass bei ihm solche Dinge wie Anwesenheitspflicht und starre Regeln überwunden werden sollten. Und dass es bei Einhorn deswegen gar kein Blaumachen gibt. Und das hat mit der Urlaubsregelung zu tun.
Urlaub gehört zum Beispiel auch dazu, wir haben gar keinen Urlaub mehr, jeder kann so viel nehmen, wie er will.
Meine Arbeitszeit, mein Gehalt und auch die Frage, ob ich zur Arbeit gehe, das hängt von meinem Bedürfnis ab. Große Befürchtungen von allen Kontrollfreaks? Dann nehmen ja alle ein halbes Jahr Urlaub, die Arbeit bleibt liegen. Zeiler sagt, seine Erfahrung sei eine andere.
Wie bescheuert wären die, wenn die alle ein halbes Jahr Urlaub nehmen, weil das die Firma pleite, die sie lieben.
Wer Zeiler so reden hört, der merkt, Blaumachen, das haben wir immer aus Sicht des Arbeitnehmers gesehen. Der war schuld, faul oder kaputt. Hier geht die Verantwortung zurück an den Arbeitgeber. Wenn er es schafft, mit weniger Druck zu arbeiten, mehr Anreize zu schaffen und mehr Mitbestimmung zu ermöglichen, dann löst sich das Problem in Luft auf.
Ich finde, es ist zumindest eine Frage von, welche Rückwirkung hat das oder welche langfristigen Wirkungen kann das haben? Und ist es was, was man, also es gibt Jobs, da kann man Sachen vielleicht einen Tag später erledigen. Es gibt Jobs, da geht das nicht. Kinderbetreuung wird schwierig.
Maren ist Chefin in einer Kinderbetreuung.
Ich arbeite mit Menschen zusammen. Wenn ich blau mache, lasse ich Leute sitzen. Das geht nicht.
Zumindest nicht, wenn die einen eine hohe Verpflichtung gegenüber ihrer Arbeit verspüren und andere nicht. Und auch nicht, wenn es viele heimlich tun und andere den Verdacht hegen, dass die Kollegen es tun. Bei einer Umfrage der Plattform Geld.de kam heraus, dass unter den Blaumachern viele den Grund angeben, die anderen sind ja auch krank, egal. Diese Intransparenz beim Blaumachen ermöglicht Unterstellungen gegenüber anderen und fördert das sich mies fühlen beim Einzelnen. 80% der Briten, die blau gemacht haben, gaben in einer Umfrage an, spätestens zur Mittagszeit unter schlechtem Gewissen zu leiden. Dabei wäre es doch gut, nochmal auf die Motive zu schauen.
Keine Lust, keine Motivation zu arbeiten an manchen Tagen.
Das bestätigt die Arbeitspsychologin Julia Andorfer. Sie sagt, besser früher die Bremse ziehen. Auch mal kürzer treten, um nicht komplett auszubrennen und eine längere Krankheit zu vermeiden. Ein verkürzter Arbeitstag reiche oft schon. Meist würden genau die Menschen schwänzen, die ohnehin überarbeitet seien.
Unzufriedenheit mit dem Job oder mit der Tätigkeit, was wir machen. Zu viel arbeiten insgesamt, vielleicht sollte man von vornherein ein bisschen weniger arbeiten.
Ein Anfang wäre, einfach mal drüber zu reden oder zumindest zu schreiben, so wie Ed Nadel und Faden bei Twitter. Sein Tweet, überlege, wieder blau zu machen. Weil das heute so gut zum Thema passte, habe ich nachgefragt, was draus geworden ist. Und die Antwort? Nope, war dann doch motiviert. Siehste.
Deutschlandfunk Nova Update.
2018 war ein gutes Jahr und zwar für Spam-Mails. Da sagen zumindest web.de und GMX, bei denen zusammengezählt jeder zweite Deutsche ein E-Mail-Postfach hat und 150 Millionen Mails sind von diesen Unternehmen in die Spam-Ordner einsortiert worden und zwar pro Tag. Das sind 38 Millionen Müllmails mehr als im Jahr davor. Jetzt mal ehrlich, ist das immer noch so lukrativ, also diese Mails zu verschicken? Pascal Fischer, unser Reporter, hat sich damit beschäftigt heute. Pascal, jetzt mal eventuell auch ein bisschen naiv gefragt, ist das nicht unglaublich aufwendig, Datenbanken von E-Mail-Adressen aufzubauen?
Ja, das ist es eigentlich nicht. Früher haben die Kriminellen zum Beispiel einfach Vornamen und Nachnamen und einen E-Mail-Anbieter kombiniert. Fertig war die E-Mail-Adresse. Heute durchforsten Programme das Netz nach persönlichen Daten, sagt Dr. Gerhard Schaphüser, der ist Vizepräsident des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik.
Grundsätzlich ist es aber so, dass sich das Geschäft einfach lohnt, weil es so einfach umsetzbar ist, technisch einfach umsetzbar. Im Netz gibt es so viele Datenlecks auf der einen Seite, auf der anderen Seite auch bedingt durch unser eigenes Nutzungsverhalten. Im Netz wird man an vielen Stellen meine E-Mail-Adresse finden, weil ich eben präsent bin.
Laut dem Antivirenscanner Kaspersky machte der Spam im ersten Quartal 2019 fast 56% des gesamten Mailverkehrs aus.
Okay, das klingt dann doch nach ganz schön viel, ne?
Ja, und das siehst du eben erstmal nicht, weil das natürlich schon vom Provider weggefiltert wird. GMX sagt zum Beispiel, dort erkennt man über 99% des Spams.
Aber wenn es Filter gibt, wie überwinden die Kriminellen die denn?
Naja, das ist eben ein ständiger Wettlauf. Ein Thema ist gerade zum Beispiel die Homoglyphenmethode. Also statt Viagra schreibt der Spammer halt ein griechisches Alpha statt des A. Ja, und trickst dann den Spamfilter aus, bis viele User das natürlich als Spam markieren und der Filter das dann dadurch lernt.
Okay, dann kommen ein paar Mails durch, aber wer fällt noch auf diese Mails von, weiß ich nicht, von irgendwelchen Leuten, die aus ganz, ganz weit entfernten Ländern irgendwelche Mails schicken, wo man angeblich spontan mal 50.000 Euro spenden soll, weil die Oma ist krank und so. Oder Geldwäsche oder was weiß ich. Also
ja, das sind so diese ganz klassischen Mails. Da fallen vielleicht gar nicht mehr so viele drauf rein. Das ist nämlich diese alte Masche. Der Trend geht jetzt schon weiter zu personalisiertem Spam, beziehungsweise eben Phishing, kennt man ja mittlerweile, persönlich zugeschnittene Mails. Ja. Das BSI warnt gerade vor Emotet, das ist eine Schadsoftware, die sich zum Beispiel deine persönlichen E-Mail-Kontakte anschaut und dir dann Spam schickt als Antwort auf deine eigenen verschickten Mails, angeblich dann von deinen Freunden wiederum abgeschickt. Und sowas infizierte ganze Netzwerke, danach musst du wirklich deinen Rechner neu aufsetzen.
Ab wann lohnt sich das denn überhaupt?
Das ist schwer zu sagen. Es gibt natürlich kaum Studien. Der Antivirenhersteller EZ aus der Slowakei, der hat mal recherchiert. Spam-Kampagnen über gekaperte Server gibt es ab $60 für 3 Stunden. Es gab vor Jahren einmal eine Studie von Thorsten Holz an der Ruhr-Uni Bochum. Da waren die Dimensionen einer Spam-Kampagne so ungefähr so. 87 Milliarden Mails verschickt. Davon kommt dann nur ein Drittel an. Beim Rest stimmt die Adresse einfach nicht. Davon wiederum landen dann die allermeisten im Spam-Ordner und am Ende kaufen nur 0,000081% der Adressaten diese Ware aus der Mail. Aber wenn die dafür $100 zahlen, dann rentiert sich das schon. Das Beispiel damals war so, Kriminelle kapern viele Rechner, schaffen ein Botnetz und dieses Netz verschickt dann 100 Millionen Spam-Mails. Das alles kostet $350. Also wenn du das alles so durchrechnest, die Masse macht es ganz am Ende.
Wird das denn jemals aufhören?
Naja, die Filter werden natürlich immer besser, aber gleichzeitig entstehen natürlich auch immer neue Verbreitungswege. Ja, WhatsApp, Facebook statt einfach nur Mail. Gerhard Scharphüser vom BSI ist insgesamt skeptisch beim Phänomen Spam-Mails.
Es wird uns lange begleiten, erst dann wegbrechen, wenn wir wirklich kryptografisch abgesicherte Authentizität in den E-Mails erreicht haben. Wo ich leider sagen muss, aufgrund von 20 Jahren Erfahrung, dass ich glaube, dass sich das nicht so schnell durchsetzt.
Also wir brauchen Mail-Verschlüsselung, einfach und für alle.
Spam-Mails sind immer noch lukrativ. Sie gehen in Milliarden um den Globus, auch wenn die allermeisten aussortiert werden und ihr die dann erst gar nicht seht. Das, was dann noch ankommt, reicht eigentlich immer noch. Pascal Fischer hatte die Infos dazu für euch in Deutschlandfunk Nova. Hier ist das Update.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Das sind schon krasse Zahlen. Das macht man sich eigentlich gar nicht so bewusst.
Man könnte sagen, dass Einwegbecher ein Symptom unserer Wegwerfgesellschaft sind. Und deswegen will ich Ihnen noch mal die Dimension vor Augen führen. Allein in Deutschland werden jährlich 2,8 Milliarden Einwegbecher abgegeben. Das sind stündlich die unvorstellbare Menge von 320.000 Bechern.
Jede Stunde 320.000 Becher. Umweltministerin Svenja Schulze ist das und sie sagt auch, naja, die Einwegbecher, die machen jetzt nicht den größten Teil aus am Verpackungsmüll, nur nachhaltig ist es mit den Dingern eben auch nicht. Und deshalb gibt es für sie auch nur eine Alternative und die heißt Mehrwegbecher. Und um das eben umzusetzen, will Svenja Schulze, dass Einwegbecher teurer werden für die Firmen, die sie produzieren. Mehr Infos dazu bekommt ihr jetzt von Caroline Born. Das ist unsere Korrespondentin im Hauptstadtstudio. Caro, heute wurde ja eine Studie vorgestellt des Umweltbundesamtes zu diesen Einwegbechern eben. Was steht denn da drin?
Also um es nochmal runterzubrechen, du hast ja die Zahlen in der Anmoderation genannt. Jeder von uns nutzt 34 solcher Einweg-Kaffeebecher im Jahr. Für die Umweltministerin Svenja Schulze ist das ein überflüssiges Produkt, weil es nur 15 Minuten lang genutzt wird. Aber um es herzustellen, braucht man eben Holz, Kunststoff, Energie und Wasser. Und danach wandert dieser Kaffeebecher bestenfalls in den Müll, was teuer ist für die Kommunen, das wieder zu entsorgen. Oder aber noch schlimmer, er wird achtlos weggeworfen. Und solche Kaffeebecher gehören zu den 10 kunststoffhaltigen Einwegprodukten, die in Europa am häufigsten am Strand oder im Meer rumliegen.
Das heißt also, nachhaltig ist die ganze Geschichte nicht. Welche Maßnahmen schlägt die Studie denn vor? Wie wollen wir dagegen etwas unternehmen?
Das Umweltbundesamt will, dass die Zahl der Einwegbecher in 3 Jahren halbiert wird. Sie schlagen dafür einen Litteringfonds vor. Das heißt, da soll derjenige einzahlen, der solche Einwegbecher nutzt. Und mit den Geldern soll dann der öffentliche Raum davon gereinigt werden. Aber es soll auch Informationskampagnen dagegen geben. Allgemein wollen sie, dass der Einsatz unattraktiver wird. Also man will Mehrweg stärken, dass der Kaffee in Mehrwegbechern billiger wird. Und es soll auch so sein, dass der Mehrwegbecher die Regel ist und man nicht erst danach fragen muss.
Also die Einwegbecher sollen teurer werden. Das ist der Plan von Svenja Schulze. Was hat sie denn sonst noch vor? Also ist das das Einzige oder kommt da noch was hinterher?
Also sie überlegt gerade noch, wie sie es machen will. Klar ist auf jeden Fall, dass sie die Einweghersteller stärker zur Kasse bitten will. Zum Beispiel über ein Verpackungsgesetz. Also da wird es dann zum Beispiel für Cafés teurer, dass man Einwegbecher nutzt, und zwar über die Lizenzentgelte für diese Becher. Erstmal will sie allerdings auf Freiwilligkeit setzen und zum Beispiel auf die Kaffeebesitzer zugehen und für dieses Mehrbechersystem werben. Das sieht so aus, dass man sich einen Becher gegen einen Pfand leihen kann. Das Pfand soll aber ein bisschen höher sein als das Flaschenpfand, damit es einen Anreiz gibt, es zurückzugeben. In diesen Becher kann man sich dann sein Getränk mitnehmen und danach gibt man das einfach wieder ab.
Aber sind diese Mehrwegbecher wirklich so viel umweltfreundlicher? Weil ich meine, die müssen auch erstmal hergestellt werden und dann muss man die wieder sauber machen und im Endeffekt verbraucht man da doch auch wieder Energie.
Genau, also es sollte dann schon so sein, dass diese Becher 10-mal genutzt werden, besser noch 25-mal. Bei dieser Veranstaltung heute war der Fair Cup da, die stellen solche Becher her und die sagen, dass ihre Becher über 500-mal genutzt werden, also relativ häufig, und dann werden sie eben immer wieder gespült zwischendurch. Ganz wichtig ist es auch, dass man einen Deckel dazu benutzt, der auch wiederverwendbar ist, weil in diesen Deckeln steckt auch nochmal ganz schön viel Plastik drin. Außerdem ist es noch wichtig, dass diese Spülmaschinen, mit denen die Becher gereinigt werden, mit Ökostrom betrieben werden. Darauf wird noch hingewiesen.
Gut, wenn das dann alle am Ende machen, könnte man sagen, dann funktioniert das wahrscheinlich auch gut. Wie groß ist das Problem denn mit den Einwegbechern? Also ist das jetzt eher so eine Art von Symbolpolitik oder bringt das jetzt wirklich was in Sachen Umweltschutz?
Also die Umweltministerin hat auch gesagt, das Ganze ist ein Beispiel für die Wegwerfgesellschaft, also dass man was benutzt, was nicht nachhaltig ist. Ich habe jetzt mal gefragt, warum man das gerade mit diesen Bechern regeln will. Man könnte sich ja auch um eine bessere Entsorgung kümmern, dass das Ganze nicht im Meer landet. Und da meinte dieser Hersteller von diesen Faircup-Bechern, es ist halt eine Stellschraube, an der man drehen kann, aber die dann eben auch was bewirkt. Wenn man sich anschaut, wie viel Kaffeebecher immer rumfliegen, wäre das ja natürlich gut, wenn solcher Müll gar nicht erst produziert wird.
Einwegbecher sollen teurer werden. Darauf setzt Svenja Schulze, unsere Umweltministerin. Und ich habe drüber gesprochen mit Caroline Born.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.